Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamalapap. Heute freue ich mich auf ein sehr kluges Thema, was mich schon die letzten Wochen irgendwie so umtreibt. Und ich freue mich sehr, dass ich gleich Fragen stellen kann und Antworten bekomme. Also, mit wem spreche ich heute? Mit zwei Damen, mit Ruth Walmeroth und Karin Kümmerlein. Und beide sind Trainerinnen für gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK genannt. Ich freue mich erstmal, dass wir uns heute treffen und dass wir darüber sprechen können.
Ja, wunderbar. Ich fange mal an. Ich bin Ruth Walmeroth und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie Kontakt aufgenommen haben und eben Näheres zur GFK wissen möchten. Vor allen Dingen halt auch im Kontext von Eltern oder die Beziehung von Eltern und Kindern. Und und ich freue mich einfach, dass ich dabei bin und gebe mal das Wort an dich, Karin.
Ja, auch ich bin sehr dankbar, dass Sie uns gefunden haben und finde das Thema wirklich super, super wichtig und spannend und es lässt mich nicht los seit über 10 Jahren und es gibt immer wieder neue Facetten und ich glaube, ich freue mich vor allen Dingen, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die darauf aufmerksam werden und ich kann es fast gar nicht glauben, dass sie sagen, wir haben davon eigentlich noch nie was gehört. Das ist für mich auch wieder überraschend.
Ja, klar, wenn man sich mit das tagtäglich beschäftigt, dann gehört das ja zu ihrem Leben dazu. Ich weiß, kann auch gar nicht sagen, wie ich drauf gestolpert bin. Irgendwie kam ich über den Begriff und über Artikel dazu und habe darüber also ein Stückchen gelesen und dachte, Mann, wie interessant. Aber lassen wir uns von vorne beginnen. Wer das selber noch nicht gehört hat, gewaltfreie Kommunikation. Was ist das überhaupt?
Ja, fange ich an. Ich glaube, wir müssen immer wieder betonen, es geht nicht keineswegs nur um Vermeidung von körperlicher Gewalt. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Hat sich auch inzwischen rumgesprochen, dass Kinder ohne Ohrfeigen und Züchtigungen erzogen werden. Aber da haben wir noch diese ganz heimlichen Gewaltaktionen. Ich habe mal gehört in einer Predigt von einer Pfarrerin, die gesagt hat, wir laufen jeden Tag mit einem Messer in der Hand durch die Gegend. Und dieses Messer sind unsere Worte. Und dafür sensibilisiert zu werden, was alles Gewalt durch Worte sein kann, das ist ein großes, weites Feld. Und da muss man manches auch, glaube ich, schlucken lernen oder verstehen lernen, um zu verstehen, warum manches überhaupt nicht gut ankommt beim Gegenüber.
Also fangen wir mit einem Beispiel an. Letztens wollte ich mit meinen Kindern raus, also es war ein Arbeitstag, Kita und Schule stand an und meine kleine Tochter wollte sich für die Kita nicht anziehen, die wollte sich auch nicht helfen lassen, die hat quasi aus meiner Sicht Theater gemacht im Flur und ich musste raus und wollte, dass sie sich anzieht. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr wütend. Also ich war so in einer Situation, wo ich null in meiner Mitte war und mich auch hinterher echt geschämt habe für mich, wie ich war. Und ich habe sowas zu ihr gesagt wie, wenn du dich jetzt nicht anziehst, dann gab es irgendeinen Satz, der, keine Ahnung, dann gehen wir später auch nicht zum Spielplatz oder wir gehen dann später auch kein Eis essen. Das kannst du dir abschminken. Jetzt zieh dich an, wir müssen gehen. So. Was war an diesem Satz oder an meiner Reaktion Gewalt?
Magst du? Ich denke, dass sie sicherlich aus einer Situation großer Anspannung und auch ein Stückchen Hilflosigkeit möglicherweise reagiert haben, weil sie äußere Zwänge gesehen haben und jetzt keinen Weg hin zum Kind gefunden haben. Und das Kind ist ja in einer ganz anderen Erlebniswelt und hat vielleicht noch gespielt. Und dieser Zeitpunkt, wenn Eltern dann sagen, jetzt, das ist für Kinder ja gar nicht greifbar. Und von daher ist sozusagen das ein bisschen vielleicht so, sich vorzustellen, als wenn zu uns Erwachsenen jemand kommt, wir sind gerade am Schreibtisch und der fasst uns von hinten an, ja, und sagt dann so, jetzt gehen wir. Und das ist ja ein Stück, es ist ein Stückchen übergriffig, so
könnte man sagen. Reißt mich quasi aus der Situation raus.
Genau, genau. Mhm. Und wir jetzt, wenn wir auf die GFK schauen, dann würden wir eben versuchen rauszufinden, was ist denn bei Ihnen das Bedürfnis gewesen oder was war im Mangel möglicherweise und was beim Kind, um dann zu gucken, wie kann da die Verbindung kommen.
Können wir die Szene nochmal quasi ein bisschen analysieren und sagen, was hätte man mit Gewalt, wie hätte ich besser kommunizieren können? Wie hätte ich gewaltfreie Kommunikation anwenden können und was für Bedürfnisse waren hier sozusagen bei beiden Personen da, die hätten erfüllt werden müssen? Jetzt habe ich viel müssen und hätte, aber ja. Erklären Sie mal.
Also wir ergänzen uns da, Karin. Ja. Also für mich wäre es hilfreich, wenn ich dem Kind vielleicht im Vorfeld schon gesagt hätte, du spielst ja jetzt noch, es gibt noch ein bisschen Zeit dafür und dann müssen wir aber gehen. Du weißt, es ist gleich Kindergarten und auch, dass ich eben zur Arbeit muss und stell dich bitte darauf ein. Und ich sage dir vielleicht gleich nochmal 5, 4, 3, 2, 1 und dann, ja, so dass das Kind irgendein Signal hat. Mhm. Oder kann man natürlich auch was anderes wählen. Mhm. Und in der Situation auch bezogen jetzt auf so, wie es eben gelaufen ist, besteht sicherlich auch dann im Nachhinein noch die Möglichkeit, da was gerade zu rücken und zum Ausdruck zu bringen. Das war jetzt vielleicht schade, ne? Ich wollte das gerne anders ausdrücken. Du hast bestimmt noch Zeit gewollt und warst so in dein Spiel vertieft und dann haben dich meine Worte vielleicht so ein bisschen überfallen. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, kann man auch gemeinsam dann vielleicht am Abend oder so dann nochmal drauf zurückkommen und dann eben gucken, hast du eine Idee, wie könnte das denn für dich schön laufen, damit wir morgens es einfacher haben, wenn es losgeht. Also sowas zum Beispiel.
Ja, also habe ich auf jeden Fall abends gemacht. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, oder nachmittags schon, ich war doof heute morgens. Tut mir einfach wirklich leid, wie ich das gesagt habe und wie ich war. Also habe ich gesagt, weil mir das ein Bedürfnis war. Das können Sie gleich gerne auch noch analysieren. Aber lassen Sie uns nochmal bei der Situation bleiben. Wenn wir jetzt im Lehrbuch sind, gewaltfreie Kommunikation. Die Situation im Flur, die Mutter muss weg, das Kind zieht sich nicht an. Und sträubt sich auch, sich anzuziehen und der Zeitdruck ist da. Was sind, also wie würde es bilderbuchmäßig laufen?
Ich fange mal an, was mir schon auf der Zunge liegt. Meistens schafft man es nicht. Der Hauptfaktor ist ihr Stress gewesen. Mhm. Sie sind in Not. Und es wäre toll, wenn das das erste Wort wäre. Ich weiß nicht, wie Ihre Tochter heißt.
Elisa.
Du Elisa, ich bin wahnsinnig in Not. Ich muss jetzt dringend weg. Kannst du mir helfen, dass das jetzt passiert? Ich bin in Not. Bitte hilf mir. Das bringt die Sache weg von dem Kind, das falsch ist, sondern da kann das Kind unter Umständen sogar unterstützen, Mama unterstützen. Dazu müssen wir uns aber erst unseres Stresses bewusst sein. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Deswegen ist ganz viel Selbstempathie erstmal ein Schlüssel zur gewaltfreien Kommunikation. Ich muss erstmal gewahr werden, dass ich im Stress bin, dass ich das Problem habe und gar nicht das Kind. Und das übertragen wir ganz, ganz schnell auf das Kind und üben dann Druck aus, indem wir Wenn-Dann-Situationen schaffen. Und Wenn-Dann, Sie hatten am Anfang gefragt, was war daran gewaltvoll? Das ist diese Wenn-Dann-Verknüpfung. Das ist eine Drohung. Mhm. Und die würden wir lieber nicht haben. Mhm. Und die Not ist auf ihrer Seite und wenn sie es ihnen gelänge, diese Not dem Kind mitzuteilen, dann haben sie eher einen Unterstützer, eine Unterstützerin als eine Gegnerin.
Das heißt, im Idealfall wäre mir bewusst, dass ich habe es wahrscheinlich gefühlt, aber mir war es nicht bewusst, dass ich jetzt in der Mega-Stress-Situation bin und die hat sich schnell aufgebaut. Hätte dann das Kind sozusagen auf meine Seite gezogen und es um Hilfe gebeten. Und idealerweise hätte das Kind...
Und das darf auch ruhig dramatisch sein. Okay. Du, es geht mir gerade ganz schlecht. Ich muss weg.
Okay.
Also darf sehr dramatisch sein. Umso überzeugender ist es.
Ja. Was hätte mein Kind bilderbuchmäßig dann gemacht? Vielleicht.
Oh, Mama... Oh, nö, vielleicht bilderbuchmäßig hätte es sich beeindrucken lassen, vielleicht von ihrer Not, wenn die authentisch rüberkommt, ist es meistens in Kindern ja durchaus auch willend, die Not der Mama zu hören. Und vielleicht hätten sie ihr noch sagen können, was sie tun kann, damit sie unterstützt. Ne? Bist du bereit, jetzt aufzuhören und jetzt dich anzuziehen? Mhm. Wird mir so helfen.
Mhm.
Ja, also ich kann dem auch gut folgen und vielleicht noch einen kleinen Schlenker. Das ist ja eine Hilfe, wenn es schon so spitz ist, ja. Und ich fände es noch mal günstiger, wenn man ein bisschen im Vorfeld, also man spürt ja doch, jetzt ist schon die Zeit, läuft und so, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr in Ruhe das ausdrücken kann, weil durch diese Heftigkeit kann natürlich auch sein, je nachdem, wie das Kind daran gewöhnt ist, dass es sich erstmal erschreckt und vielleicht anfängt zu weinen, weil es möglicherweise die Idee hat, oh, bin ich jetzt schuld daran, dass Mama so im Stress ist. Und das wird ja dann auch wieder was antriggern, was gar nicht gewollt ist. Ja? Und ich würde gerne auch noch mal eingehen, Sie haben vorhin gesagt, ja, ich habe das gemacht. Ich habe dann mit meiner Tochter gesprochen und habe erstmal gesagt, boah, das war doof. Ich war doof oder ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja, irgendwie, das war doof von mir.
Ja, so. Und das wäre auch ein ganz wichtiger Punkt in der GfK, dass wir versuchen, von diesen Urteilen wegzukommen. Weil sie sind nie doof. Ja? Und es ist manchmal so, dass wir uns in einer Weise verhalten, die dann nicht lebensdienlich ist. Und ihr Verhalten hat weniger das erreicht, was sie sich wünschen. Nämlich eine gute Verbindung zu ihrem Kind zu haben und dass es harmonisch und friedlich ist. Mhm. Und dass dieses Verhalten entstanden ist, ist ja aus Not heraus entstanden. Das heißt, was wir dann brauchen, du hast es gerade gesagt, Karin, ist erstmal Selbstempathie. Verständnis dafür, dass ich gerade so aufgeregt bin und vielleicht auch nicht früh genug geschaut habe. Mhm. Ja? Mhm. Um dann zu gucken, was ist denn ihr Bedürfnis gewesen? Mhm. Das sind, also in der GfK geht es eben um das, was wir fühlen, die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Und dass wir nach Möglichkeit eben Urteile vermeiden, zumindest im direkten Kontakt und dann eher von Beobachtungen ausgehen. Das ist sehr hilfreich.
Also auch über sich selbst. Ich habe mich selbst beurteilt. Genau. Und habe gesagt, ich bin doof. Ist eigentlich auch nicht mir gegenüber auch nicht so freundlich.
Ja, das ist ja auch Gewalt. Sozusagen sich selbst gegenüber. Und wenn diese Gewalt laut geäußert wird, ist das auch wieder ein Vorbild für die Kinder. Hm. Die kennen das ja dann. Ne? Ah, Mama findet sich doof, also ich mache irgendwas falsch, bin ich auch doof. Hm. Ne? Und wenn ich aber lerne zu sagen, boah, ich als Mama, ich habe jetzt was gemacht, Mensch, da bin ich traurig, ich hätte das so gerne anders gesagt, ich wollte gar nicht laut werden. Ne? Und ich war in Not. Und wie können wir das anders gestalten, dass es vielleicht morgens leichter ist und die Kinder einbeziehen? Hm. Also ich bin so oft überrascht, also ich habe es jetzt gerade halt über meine Enkelkinder, wenn ich so vorgehen kann, was da für Ideen kommen. Da bin ich wirklich total erstaunt.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also jetzt zum Beispiel mein Enkel, der ist 4, der möchte also überhaupt nicht gerne Mützen und sowas anziehen oder überhaupt noch eine Jacke. Ne? Das kann man auch nachvollziehen, in der Wohnung warm und dann, ne? Und ja, doch, aber du bist dann erkältet und so weiter. Ne? Ich auf das Kind eingeredet und nein, und ich will nicht. Ja, Mensch, Hanno, was machen wir denn da? Da guckt er mich an und sagt, ganz einfach, Oma, du hast doch einen Rucksack, oder? Da kommt die Jacke rein und die Mütze und wenn ich die dann brauche, sage ich dir das schon.
Cool.
Ja, so. Und das ist ja wunderbar, weil es wirklich so einfach war. Und wir waren noch nicht ganz auf dem Spielplatz, da hat der tatsächlich gesagt, Oma ist doch kalt. Zack, Mütze raus.
Bei Kindern geht es ja auch oft in dem Moment, dass jetzt in dem Moment also irgendwie etwas nicht stimmt, aber also, dass die so sehr in diesem Jetzt sind und etwas so auch anders empfinden und nicht denken, aber in 5 Minuten, wenn ich draußen bin, wird mir vielleicht kalt, deswegen ziehe ich sie einfach schon mal an oder so, sondern es passt ihnen dann auch jetzt nicht vielleicht.
Genau.
Ne?
Und da ist ja ganz viel auch wieder so die Selbstwirksamkeit, ich möchte selber entscheiden und ich kann doch schon fühlen, was mit mir ist und da die Freiheit zu haben, wenn Eltern das mehr so reinholen, dass wie viel Kinder eigentlich schon selber entscheiden können und beitragen können, über sich schon wissen, dann ist da schon ganz, ganz viel, glaube ich, geglättet oder bereitet, um anders in Kommunikation zu sein.
Und was ich an deinem Beispiel schön finde, ist, dass sich Bedürfnisse schnell ändern können. Das ist in dem Bewusstsein jetzt nicht, aber 5 Minuten später. Mhm. Er hat sich auch nicht geschämt, das dann zu sagen, weil es auch nicht mit einem Siehste, habe ich doch gleich gesagt, verbunden ist.
Ja, stimmt, ne?
Sondern wer hat dann recht gehabt? Nein, Bedürfnisse dürfen sich ändern. Und wenn wir darauf vertrauen, dass sich das dann schon rüttelt, wenn man mal das Kind hört, ist es, glaube ich, gut. Mir ist noch was im Sinn. Sie hatten vorhin von Ihren Bedürfnissen gesprochen, morgens. Und Sie haben immer nur von den Bedürfnissen gesprochen. Die sind aber noch nicht benannt worden. Mhm. Was eine Mutter morgens für Bedürfnisse hat, die dann ihr Kind antreibt. Mhm. Und die sind ja auch fast immer in der Richtung, dass sie verlässlich sein wollen. Mhm. Meistens geht es um den Job, in dem man dann pünktlich sein will. Oder eine andere Verabredung hat. Und es geht auch um Leichtigkeit, dass es geschmeidig geht, dass es Freude, mit Freude geht, dass es, ja, dass man gerne die Dinge macht. Und solche Sachen kann man vielleicht, das geht auch ein bisschen dahin, was du vorhin schon gesagt hast, dass man vorbeugt, mal, um solche Situationen selten zu halten, mal in Ruhe, wenn alles in gute Stimmung ist, dass mal grundsätzlich anspricht sagt, du, wenn das morgens so stressig wird, das gefällt uns beiden nicht. Und ich lass uns nochmal drüber sprechen. Und mir geht es darum, ich will arbeiten gehen. Das ist nicht, ich muss arbeiten gehen. Wenn das Kind hört, ich muss, dann ist das ist die Mama fremdbestimmt. Aber wenn die sagt, ich will arbeiten gehen, dann ist das Mamas Wille. Und sonst wird sie zum Kooperierer für ihr Müssen. Mhm. Und insofern ist es gut, die Verantwortung zu übernehmen. Ich will arbeiten gehen und dafür ist es wichtig, dass ich pünktlich bin. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mein Bedürfnis.
Wie wichtig Worte sind. Also wahnsinnig. Ja. Ne? Mir ist das eigentlich in meinem Leben immer nur sehr bewusst, dass ich denke, man kann Sachen, die gleichen Sachen oder Situationen negativ oder positiv ausdrücken. So, ne? Also halb voll oder halb leer, jetzt wenn wir bei einem Glas sind oder aber keine Ahnung, du darfst heute mit mir zur Kita gehen oder du musst mit mir zur Kita gehen. Das sind ja vielleicht für einige das Gleiche, aber überhaupt gar nicht. Ne? Und auch hier mit der Arbeit, zum Beispiel am Wochenende hatten wir so eine Situation, ich durfte am Wochenende arbeiten. Ich wollte auch, also es war ein toller Dreh, den ich hatte und es ging da um eine Fahrradtour und das war ein Sonntagsdreh und meine kleine Tochter hat mich halt auch gefragt, Mama, warum musst du? Und die nur anderen Leute, die müssen doch eigentlich nie am Wochenende arbeiten. Ich so, ja, du weißt, ich muss ja auch nicht immer am Wochenende arbeiten oder ich arbeite nicht immer am Wochenende. Aber hier habe ich total Lust und ich freue mich. Und später, wenn ihr mit Papa aus eurem Zoobesuch wiederkommt, dann sehen wir uns heute Nachmittag. Ne? Aber auch da diese kleinen Wörtchen müssen, sollen, können, dürfen, wollen, das ist so mega wichtig.
Und das heißt, Verantwortung für seine Bedürfnisse übernehmen. Das habe ich sehr stark von Jesper Juhl. Das ist jetzt nicht ursprünglich gewaltfreie Kommunikation, passt aber gut zusammen. Unterscheiden, was ich will und was ich nicht will und nicht, was ich muss. Weil ich muss, bin ich fremdbestimmt. Und das hat weniger Kraft in der Kommunikation, in der Beziehung.
Können wir noch ein anderes Beispiel durchgehen? Zum Beispiel, vielleicht was werden viele Eltern kennen? Zähne putzen, keine Lust zum Zähneputzen oder Zimmer soll aufgeräumt werden. Suchen sich eins aus. Lassen Sie uns mal auch da durchspielen, wer da die Fronten sein können und dann ein Beispiel, was ohne gewaltfreier Kommunikation läuft und dann mit gewaltfreier Kommunikation.
Also bei Zähneputzen fällt mir ein, da haben wir mal eine Mutter gehabt mit 3 Kindern. Boah, das ist abends grauenvoll. Es ist nur Stress. Ich werde wahnsinnig diese Abend mit den Zähneputzen, bis die dann. Also, was sie gesagt hat, weiß jeder. Wir haben dann das angeguckt und betrachtet, auch die Wichtigkeit und die Unabdingbarkeit. Und was passiert, wenn es nicht Zähne geputzt werden? Also, ich gehöre noch einer Generation an, die nicht genötigt wurde zum Zähneputzen. Wir haben eigentlich keine Lösung gefunden, aber ich glaube, das ruhige drauf gucken und spiegeln, was ist, wenn. Das Ergebnis war, nach einem Monat, wo wir uns wieder getroffen haben, hat sie gesagt, wir haben gar kein Thema mehr. Also ich glaube, die Entspannung der Eltern ist ein ganz großes Geheimnis bei solchen Sachen. Ich glaube, dass die Eltern von dem, wenn sie es jetzt nicht tun, machen sie es morgen nicht und übermorgen auch nicht. Und dieses Hochrechnen, keinen Präzedenzfall schaffen, das ist, glaube ich, ein Geheimnis, dass man davor nicht so Angst haben soll, sondern mal sagen soll, mein Wunsch, dass hier Zähne geputzt werden, der bleibt. Und wenn es heute mal aus einem nicht geht, also Entspannung.
Mhm. Ja, also, und ich denke, es ist auch wieder das Gleiche wie in allen Beispielen davor, das Miteinander sprechen und deutlich machen, was ist mir eigentlich daran wichtig. Also wenn ich jetzt sage, es geht jetzt ums Zähneputzen und ich mache das wieder so, dass ein Kind vielleicht, ich gucke jetzt auf die Uhr, oh Mensch, haben wir schon 7:30, jetzt ist aber mal zack, zack, ab ins Bett und jetzt aufstehen, ne, Spiel beenden und ab zum Zähneputzen. Ja, ich hätte auch keine Lust, wenn ich so aus etwas hinausgerissen werde, was mir gerade Freude macht. Also auch da wieder gucken, kann man Signale machen, eine Uhr stellen oder was, dass das erste Signal ist, dass das Kind weiß, aha, jetzt geht's gleich darum, Schlafanzug an und so weiter, Rituale machen. Mhm. Und natürlich auch deutlich machen, die Gesundheit ist mir wichtig. Also die Zähne, die leiden von dem Zucker, vom Essen und so weiter. Und dann gehen die, werden die, können die kaputt gehen. Und das ist ganz wichtig, deine Zähne. Ja, und mir ist wichtig, dass du lange Freude an deinen Zähnen hast. Und hast du eine Idee, wie können wir das machen? Soll der Becher woanders stehen, dass du da jederzeit selber dran kommst? Oder also ja, einfach das Kind wieder fragen. Und manchmal wirkt Wunder, wenn Kinder sich eine eigene Zahnbürste im Drogeriemarkt aussuchen dürfen, wo dann ein Symbol drauf ist von irgendwas, einem Tier oder was sie mögen. Also solche Dinge. Und dass es dann eben leichter geht. Und genau wie du sagst, wenn Ausnahmen sind, also Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist einfach immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern.
Das ist ja ganz oft, also kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, ganz oft im Nachhinein, dass man so denkt, mein Gott, war mir das an dem Tag, in dem Moment so wichtig. Und genau, was Sie gerade gesagt haben, Präzedenzfall, wenn ich das einmal so durchgehen lasse oder einmal mache, wird das immer sein. Und das ist Quatsch. Es ist völliger Quatsch. Es wird niemanden traumatisieren und das kann auch wieder anders sein. Aber manchmal empfindet man das so dringlich, ja. Und dadurch kommt der Stress. Also eigentlich höre ich hier so raus, bedeutet gewaltfreie Kommunikation nicht nur, dass ich anderen Menschen eine andere Botschaft sende mit der Wahl der Worte, sondern auch ich kümmere mich um mich auch besser, weil ich sensibler bin mit meinen Bedürfnissen und vielleicht auch ein bisschen mehr in mich hineinhöre. Das ist ja auch nicht immer so klar, was ist gerade mein Bedürfnis oder so. Manchmal muss man ja auch mal drüber nachdenken, was war denn gerade da mein Bedürfnis oder warum bin ich da so hochgegangen oder warum, was auch immer. Also eigentlich bedeutet es auch, so wie ich es verstehe, achtsam mit sich selber zu sein. Genau. Das ist ja immer gut.
Ich würde auch sogar sagen, das ist das Wichtigste.
Ja, der erste Schritt.
Ja, das ist absolut, bevor es darum geht, GFK mit anderen oder im Kontakt zu anderen anzuwenden, ist es erstmal wichtig, wie mache ich das in der Selbstansprache. Also wie rede ich mit mir selber? Auch so im Alltag. Ja, wie oft sage ich, boah, bin ich blöd? Oder irgendwie so ein Satz, ja. Nein, ich bin nicht blöd. Ich bin auch noch nie blöd gewesen. Mhm. Ja, ich war vielleicht gerade weniger achtsam, als mir lieb ist. Das klingt dann anders. Und
gefällt mir.
Es geht darum, dass wir uns unseres eigenen Wertes bewusst sind und dass wir uns auch darüber im Klaren sind, dass wir zu uns selbst und auch zu anderen, dass wir da eine große Sehnsucht haben, in Frieden zu sein. Und das, wie können wir die nähren? Und die können wir nähren, wenn wir das mit uns selber üben. Und in dem Moment, wenn der Stress da ist, geht das gar nicht. Ja, dann finde ich auch Mut zum Scheitern ist ganz wichtig. Und dann geht's eben daneben und dann bin ich mal wieder laut geworden. Und dann kann ich mich abends hinsetzen, auch gar nicht sofort mit dem anderen, sondern erstmal nur mit mir und gucken, hör mal, was war denn da los? Was hat mich eigentlich so aufgeregt? Das wäre dann auch der erste Schritt. Was war denn der Auslöser dafür, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe? Was habe ich gesehen oder gehört? Und dann, wie ging es mir denn dabei? Was habe ich denn gefühlt? Ja, und was hätte ich gebraucht? Was wäre denn schön gewesen? Wie wäre es stimmig für mich gewesen? Und dann komme ich da so langsam hinter und dann kann man auch oder kann ich dann auch genau das Gleiche vielleicht zum Kind, zum Partner, zum Kollegen oder so sagen, wenn es vorher eine Selbstklärung gegeben hat.
Warum glauben Sie denn trotzdem, dass man mehr, also ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch hier, haben so ein bisschen mehr mitgehört oder beobachtet, wie andere Menschen mit sich und Kindern oder wie auch immer umgehen. Warum hört man denn heutzutage immer noch, viel häufiger, wenn vielleicht mich manchmal sogar nur diese Wenn-Dann. Also warum ist dieses Wenn-Dann so präsent? Warum benutzen wir das zum Beispiel? Wobei es ja eigentlich schon nach dieser Philosophie schon eine gewaltvolle Formulierung ist.
Eine Drohung ist. Ja. Ist ja dominant.
Ja. Manche verklären das in Form von Konsequenz. Das ist aber ein Verschönerungswort für Strafe. Konsequenzen sind, wenn physikalische, natürliche Prozesse und nie unsere Entscheidungen. Das sind keine Konsequenzen, sondern das sind Formen von Strafen. Und deswegen gehört, wenn dann, schon in die Liste der nicht gewaltfreien Kommunikation rein. Warum das so ist, wir alle sind mehr oder weniger so erzogen worden. Und in Stresssituationen greifen wir auf die ältesten Systeme zurück, die wir gespeichert haben. Das ist das, was uns am Überleben hält im Stress. Da denken wir, da sind wir nicht, verfügen wir nicht über die ganze Differenziertheit unseres Geistes, sondern dann funktionieren wir im Notprogramm. Und dann sind diese Programme als erste da, weil die uns als früheste Signale begegnet sind. Und darüber denkt kein Mensch nach. Und es ist ja auch relativ praktikabel. Es klingt ja oft so, ja. Und es hat mit der Würde des anderen zu tun. Wenn er genötigt wird, verlieren wir die Augenhöhe miteinander.
Was bringt gewaltfreie Kommunikation für die Eltern-Kind-Mutter-Kind-Beziehung?
Genau das. Augenhöhe, dass die gegenseitige Würde geachtet bleibt, dass wir eine Verbindung haben, die so auf eine Herzensverbindung ist. Und es ist ja oft so, wenn wir Dinge auch manchmal vielleicht ein bisschen spitz oder schärfer formulieren, wenn meine ganze Haltung deutlich macht, ich möchte mich mit dir verbinden, ich möchte dir wirklich zuhören, ich möchte für dich da sein und dass auch die Augen sprechen, dann ist das gar nicht mehr so wichtig, ob da jetzt ein Wort so oder so rauskommt oder ob vielleicht doch ein Urteil sich da noch reingemogelt hat, ja, weil das dann die Botschaft, die Hauptbotschaft ist. Und Kinder brauchen Verbindung. Kinder brauchen Versicherung, dass sie, auch wenn sie Dinge tun, die vielleicht weniger angenehm sind, dass sie nie aus der Zugehörigkeit der Eltern fallen. Und das gelingt am ehesten mit dieser Kommunikation. Das gelingt einfach in dieser dominanzregierten Sprache, geht das nicht. Ja, weil bei diesen Wenn-Dann-Sätzen ist ganz klar, wenn du dich so verhältst, ne, dann bist du nicht mehr Mamas Liebling und tschüss. Ja, und früher ging man in eine Ecke oder musste sonst irgendwas machen und das ist das größte Geschenk, finde ich, der gewaltfreien Kommunikation, dass wir eben in Verbindung bleiben können und da ganz vieles sichern und glätten können.
Ich würde gerne noch ein Beispiel ergänzen, das wir gerade jetzt letztens hatten. Da ging es darum, die Not der Mutter, dass die Hausaufgaben nicht gemacht werden. Und die Mutter sehr insistiert hat, weil sie ja meint, auch diesen Auftrag erfüllen zu müssen, zum Wohle des Kindes. Und es gibt natürlich in ganz vielen Familien genau darüber den Streit. Und wir haben das dann nochmal auch genauer betrachtet, welche Bedürfnisse sie sich erfüllt und welche Bedürfnisse des Kindes da vielleicht im Mangel sind. Der Mutter wurde dann klar, dass sie nur noch das Ziel im Blick hatte, nämlich nur noch das Ergebnis, die Hausaufgaben müssen gemacht sein. Das Kind war aus dem Blick geraten. Das heißt, die Mutter hatte eine Mission und hatte nicht mehr die Beziehung zu dem Kind im Kopf. Und wenn, das wurde ihr dann im Gespräch bewusst. Das heißt auch wieder, wenn ich zu verbissen an einem Ziel festhalte, dann verliere ich den Kontakt und die Beziehung. Und dann bin ich erstmal gefragt, zu gucken, wie ist meine Verbissenheit gerade? Und kann man die relativieren? Und es geht immer wieder um die Verbindung zum Kind. Und das generiert Vertrauen. Das ist das auch so ein wichtiger Begriff.
Aber was würden Sie in der Situation raten, wenn das Kind vielleicht wiederholt die Schulaufgaben nicht macht und die Mutter möchte das, weil vielleicht auch schon der Lehrer gesagt hat, jetzt muss aber mal, die Hausaufgaben müssen jetzt mal stimmen. Was sollte sie sagen? Sollte sie sagen, ich wünsche mir, oder Hausaufgaben sind wichtig, ich sehe, du machst die Hausaufgaben sind noch nicht gemacht. ich habe schon eine Nachricht von deinem Lehrer bekommen, mhm, dass du die machen, ja, musst. Oder der Lehrer möchte, dass du die machst. Du verstehst das, keine Ahnung, das Fach noch nicht. Was machen wir jetzt? Also wie würde man denn da weiterkommen?
Ich würde erst mal mit dem Lehrer sprechen, dass der Lehrer das Kind anspricht und sagt, du, ich erwarte von dir, dass die Hausaufgaben da sind. Das ist was ganz anderes, als wenn die Mutter, mhm, dem Kind sagt, der Lehrer erwartet von dir. Also das heißt, eine persönlichere Ansprache, oft funktioniert das. Mhm. Tun Sie mir den Gefallen, Herr Meier, sprechen Sie mein Kind an und sagen Sie Ihren Anspruch nochmal sehr deutlich meinem Kind. Das ist oft. Und dann kann die Mutter sagen, wenn ich dich unterstützen kann, tue ich es gerne. Ansonsten ist es deine Entscheidung. Und das Kind also es trauen sich ganz viele Eltern nicht, das muss ich sagen.
So, dann bin ich aus der Nummer raus. Dann hast du halt deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja, genau.
Aber da fände ich noch wichtig, wieder zu gucken auf der Bedürfnisebene, was ist denn da? Also wenn die Mutter sagt, ich möchte gerne, dass du die Hausaufgaben machst, ne? Warum? Ja, warum soll ich das machen? Ja, also es ist ja ein Stück Fürsorge. Mhm. Ich möchte dich auch unterstützen. Stell dir mal vor, du gehst morgen in die Klasse und du wirst aufgerufen und du zeigst vor der ganzen Klasse, dass du die Hausaufgaben nicht hast. Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich dann wohl? Gefällt dir das? Ne? Und das heißt also, ich möchte gerne, dass es dir gut geht in der Schule und dass dir auch das Lernen leicht fällt. Und die Hausaufgaben haben den Zweck, dass man das nochmal so ein bisschen, mhm, nachkaut sozusagen, mhm, oder nachschmeckt. Ne? Mhm. Und das können die Kinder, glaube ich, verstehen. Und dann, was brauchst du denn jetzt? Ist es vielleicht wieder das Jetzt, was wir schon ganz am Anfang haben, dass der Mutter jetzt einfällt, zu sagen, hast du eigentlich die Hausaufgaben gemacht? Und das Kind ist gerade dabei und liest oder spielt oder so, mhm, und soll jetzt die Hausaufgaben machen? Ne? Nein, auch da gucken, gibt es vielleicht einen Zeitpunkt am Tag, wo klar ist, du, jetzt gucken wir mal zusammen die Schultasche durch und dann können wir sehen, was steht denn an und wann macht das Sinn, das zu machen? Wann fällt es uns leicht? Vor dem Spielplatz, nach dem Spielplatz, mhm, oder so. Mhm. Ne? Genau das.
Also vielleicht das sogar noch eher dir. Wann fällt es dir leicht als uns? Mhm. Es ist die Aufgabe des Kindes. Und das hat auch mit der Würde des Kindes zu tun. Das hat jetzt einen Job, mhm, in der Schule. Mhm. Und zu dem Job gehört auch die Hausaufgabe. Und wenn man das, also Mütter sind da gerne übergriffig. Die betrachten das Kind als Teil von sich. Und wir haben Hausaufgaben, wir machen. Und da wäre ich sehr achtsam, dass man das bewusst gut trennt, dass das der Job des Kindes ist und Mama kann sich gerne unterstützend einbringen, wenn das Kind es will. Mhm. Also dass man diese Verhältnisse nochmal klärt, das ist deins und ich unterstütze dich gerne, wenn du mich fragst.
Mhm. Also da möchte ich nochmal, so wie ich uns gemeint habe, war das anders, als, ja, du es gehört hast, weil ich habe uns gemeint, wirklich bezogen auf Mutter und Kind, weil die Mutter ja auch für den Nachmittag noch was vorhaben, mhm, kann, was das Kind noch gar nicht weiß. Mhm. Das heißt, wie passt für uns beide, welcher Zeitpunkt, ja, ist das stimmig, sich um die Hausaufgaben zu kümmern? Und in diesem Sinne war mein uns und nicht, mhm, meine und deine Hausaufgaben.
Also, ja, es ist ganz viel, also auch in der Diskussion mit Helikoptereltern, die ja auch oft besprochen werden und alles für ihre Kinder regeln und so, mhm, wollen, mhm, bestimmt auch oft im guten oder wahrscheinlich nur im guten Sinne, sehe ich jetzt hier, dass das auch ein bisschen oder dass es wichtig ist, dem Kind auch seine eigene Verantwortung, ja, aufzuzeigen. Und dadurch mache ich es ja auch mehr auf Augenhöhe, weil ich, genau, bin die Mama, die alles kann und du bist, ja, das kleine Kind, was nichts kann. Quatsch. Sondern du hast die Aufgabe, du bist Schüler, du hast die Aufgabe, Hausaufgaben zu machen. Das ist zu deinem dein Job.
So, genau.
Musst du gucken.
Ich weiß nicht, wie lange wir noch reden. Deswegen ist mir ein Aspekt noch wichtig, den ich gerne einbringen möchte.
Wir reden so lange, wie wir wollen.
Ich höre bei vielen Eltern, wenn ich mich bemühe, die Bedürfnisse meines Kindes zu erraten und vielleicht danach frage, möchtest du selber bestimmen, was du anziehst oder möchtest du selber bestimmen, was du isst oder so, dann muss ich das ja auch tun. Und diesen Knoten möchte ich gerne noch lösen, mhm, weil das keine enge Verknüpfung ist. Es ist ein Riesenunterschied, erstmal zur Kenntnis zu nehmen, ja, das Kind möchte selber bestimmen, wohin es heute Nachmittag geht oder wohin, mhm, der Urlaub geht oder, mhm, oder so. Und dann gibt es, das kann man gerne liebend, wohlwollend zur Kenntnis nehmen, und dann gibt es gleichzeitig noch das Bedürfnis der Mama oder des Papas und der anderen, die auch Bedürfnisse haben, und dann geht nicht immer alles. Aber es ist ein Unterschied, ob ich es erstmal würdige oder ob ich drüber hinweggehe. Und das wissen wir alle von uns Erwachsenen, wenn wir, also ich kenne es von meiner Beziehung mit meinem Mann, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin gesehen worden mit dem, was ich gerne will, konnte ich großzügig sein.
Ja.
Und dann konnte ich sagen, naja, ist gut, sehe ich, verzichte ich. Mhm. Aber wenn ich nicht gesehen werde, dann bleibt der Stachel.
Ja.
Und das ist mir so wichtig, dass Eltern das auch nochmal hören. Es ist ein Unterschied, einerseits das Bedürfnis zu sehen und anzuerkennen und nicht sofort befriedigen zu müssen. Das ist mir ein großes Anliegen.
Ja. Interessant. Da muss ich nochmal, glaube ich, drüber nachdenken. Länger auch nach diesem Gespräch, aber das stimmt. Ich habe auch oft den Wunsch, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Dann habe ich es abgehakt, dann ist das irgendwas auch erledigt. So.
Zu sehen, zu würdigen, nicht zu befriedigen.
Genau, sondern genau. Also keine Lösung zu finden in dem Moment.
Aber
sondern,
so ist es. Ne?
Ja.
Zu würdigen.
Ja.
Das, vielleicht kann ich dann mal kurz ein Beispiel
gerne.
Zu geben. Also sagen wir mal, Sie sind jetzt erschöpft. Ja, und es steht noch einiges an oder das Kind möchte unbedingt irgendwas gerne. Mhm. Und das, was Sie jetzt gerne wollen, nämlich Ruhe und vielleicht Entspannung, ein kleines Nickerchen oder so, dafür ist kein Raum.
Mhm.
Wenn ich jetzt so damit umgehe und sage, klappt ja sowieso nicht, ja, weg damit, ne? Was anderes machen, dann ist das Bedürfnis nicht genährt.
Richtig.
Wenn ich aber darauf eingehe und sage, boah, ja, da hättest du jetzt wirklich, das bräuchtest du jetzt, ne? Und dir ist auch klar, das klappt jetzt nicht. Dafür ist jetzt gerade der Raum nicht da. Mhm. Ich sehe dich aber. Ich sehe, dass du müde bist. Ich sehe, dass du Erschöpfung bist und dass du Ruhe brauchst. Mhm. Und was könntest du dir heute erfüllen? Was könnte dich unterstützen? Ja, und dann kommt vielleicht sowas wie, ja, ich wollte heute Abend ja noch da und dahin und das lasse ich.
Mhm.
Ja, also das... Oder ich gehe dann heute Abend in die Badewanne oder irgendwie, ja, das, sodass das Bedürfnis aufgeschoben ist und es ist gesehen worden. Und diese Würdigung, die hast du gemeint, das ist sozusagen das A und O. Das merken auch Kinder, ja, wenn ich, nein, das klappt jetzt nicht mehr und ich weiß, du bist jetzt traurig oder enttäuscht, weil du das so gerne jetzt hättest. Aber aus irgendwelchen Gründen ist das jetzt nicht möglich und ich sehe dich in deiner Traurigkeit und oder in deinem Ärger und das steht dir auch zu. Es steht dir zu, gefrustet zu sein, wenn irgendwas, was du dir wünschst, nicht klappt.
Ja? Ganz wichtig ist, dass das Kind sich nicht falsch fühlen muss. Und ein Bedürfnis, das es hat und nicht gesehen wird, führt dazu, dass das Kind sich falsch fühlt. Ich bin nicht irgendwie nicht richtig, ich stimme hier nicht. Und das macht den Unterschied. Wenn das Bedürfnis gesehen wird, gewürdigt wird, muss ich das Kind nicht falsch fühlen. Das kann anders wollen, aber ich bin nicht falsch.
Genau. Und die Mutter genauso.
Ja. Wir waren ja gerade bei der absolut. Finde ich gut. Ja, diese Seite für sich zu sehen oder grundsätzlich in der Kommunikation, das hatte ich heute gar nicht so im Thema im Kopf. Ich hatte das eher für die Kinder quasi im Kopf, also die Blickrichtung auf die Kinder, aber dass es für mich auch viel besser ist, auch wenn ich, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber Sachen zu bewerten. Ich bewerte andauernd Sachen, also oder Situationen oder Menschen und mich natürlich auch eingeschlossen. Und das ist ja oft stressig, also weil man dann halt eine Haltung hat, ne? Und wenn es eine negative Haltung ist, blöd, nicht gut. Aber okay, ich werde das auch mal jetzt, ich werde es versuchen zu implementieren, weil also mir gefällt grundsätzlich dass Kinder auf Augenhöhe betrachtet werden. Das finde ich sowieso wichtig. Mich hat das als Kind zum Beispiel immer gestört. Mein Vater hat eine Zeit lang, natürlich war er jetzt im Nachhinein auch sehr gestresst. Er hat so viel gearbeitet, er war wenig zu Hause. Aber ich weiß, dass wenn wir Entscheidungen getroffen haben und ich war mir immer schon auch ganz früh bewusst, dass ich eine Persönlichkeit bin, auch wenn ich ein Kind bin und die anderen sind erwachsen. Und mein Vater dann zum Beispiel gesagt hat, deine Meinung interessiert nicht, weil Kinder und Fische haben nichts zu sagen. So, super Spruch. Aber ich weiß, wie fürchterlich ich diesen Spruch fand. Und das war natürlich überhaupt nicht auf Augenhöhe. Das war völlig von oben herab. Und das ist mir klar, dass ich das auf gar keinen Fall mit meinen Kindern leben möchte. Das mache ich auch nicht. Aber meine Kommunikation ist noch nicht gewaltfrei. Das ist definitiv so, auch die mich betrifft oder so. Sondern ich bewerte und ich arbeite mit diesen Konsequenzen oder mit Belohnungen. So, wenn du das jetzt machst, dann gehen wir gleich das. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ist auch eine Manipulation. Ja, ne?
Genau.
Und was mir auch neu ist, beziehungsweise was ich aber einen guten Punkt finde, ist, weil eigentlich ist mein Streben immer, eine Lösung für eine Situation zu finden. Aber natürlich muss man auch manchmal, Bedürfnisse sind oft so unterschiedlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu viert Ausflüge machen, hat jeder von uns ein anderes Bedürfnis an diesen Ausflug. Und wir versuchen immer irgendwie etwas zu finden, wo jeder Spaß dran hat. Aber es klappt natürlich nicht immer. Und dann ist einer zufrieden und der andere nicht und so. Dass das aber auch in Ordnung ist, wenn ich jetzt auch mal eine halbe Stunde das hier nicht so dolle finde. Mhm. Ist okay. Mhm. Und oder keine Ahnung, meine kleine Tochter auch im Moment, will sie nicht gerne von meinem Mann ins Bett gebracht werden. Wir machen das immer eigentlich so, wir wechseln uns ab bei unseren Kindern und es gibt seit einigen Tagen immer, kommt immer Mama, warum bringt mich der Papa heute ins Bett? Aber warum kannst du nicht eine Ausnahme machen? Ich möchte das nicht so. Und manchmal mache ich eine Ausnahme, aber oft auch denke ich, nein, die andere Tochter möchte auch von mir ins Bett gebracht werden, der Papa möchte dich auch ins Bett gebracht werden, wir möchten das so. Wir können das nicht, ich kann dich jetzt nicht nur ins Bett bringen. So, auch da werde ich mal drüber nachdenken. Wie sind da eigentlich die Bedürfnisse? Ja. Oder vielleicht werde ich versuchen zu sagen, ich weiß, dass du das lieber möchtest, dass ich dich heute ins Bett bringe. Aber guck mal, morgen bringe ich dich schon wieder ins Bett. Und keine Ahnung, was ich dann sage. Irgendwie
vielleicht
so.
Könnte man nochmal rauskriegen, was es ist, warum. Also, vielleicht kriegen sie es auch nicht raus.
Ich habe schon oft Fragen gestellt. Sie kann es nicht sagen. Sie sagt dann, du machst das schöner, ich liege lieber neben dir und ich kuschel doch. Dann kuschel ich trotzdem mit ihr, auch wenn mein Mann sie ins Bett bringt. Aber das ist es nicht. Ich weiß es nicht genau, was es ist.
Kann ja auch einfach nur eine Phase sein, wo die Nähe zu ihnen
irgendwie wichtig gerade
ist. Eine andere Bedeutung hat. Ne? Und das, wenn sie dann sagen, es geht auch um Gerechtigkeit unter den Geschwistern und so weiter. Und trotzdem höre ich dich. Ich höre, dass du gerne mich möchtest. Und ich freue mich darüber, dass ich dir wichtig bin. Mhm. Ja? Und dass wir uns nah sind. Und wenn du das jetzt so hörst und du weißt, das ist für deine Schwester auch so, vielleicht ist das dann leichter, wieder einzustimmen, dass wir wechseln und so. Mhm. Ne? Also es eben trotzdem ernst nehmen und weniger so eine Regel über das Gefühl,
über das Bedürfnis. Wir machen das immer so, jetzt hör auf, dauerlich dagegen anzukämpfen quasi. Ne? Genau, das ist definitiv eine andere Ebene. Das ist definitiv so.
Und die Angst verlieren, es bleibt so.
Richtig, das ist auch grundsätzlich so. Es bleibt nicht immer so. Vieles sind ja Phasen, ne? Also zum Glück auch. Aber das ist definitiv wichtig. Und diese gewaltfreie Kommunikation kann einem ja auch helfen, A, mit sich nicht so hart ins Gericht zu gehen und natürlich auch in Kommunikation mit anderen Erwachsenen, mit Menschen generell. Ja.
Also der Geheimtipp, an den man leider oft nicht denkt, wenn man einen schlimmen Menschen vor sich hat, natürlich auch bei sehr wüterigen Kindern, aber auch bei sehr unangenehmen Menschen. Man kann davon ausgehen, dieser Mensch ist in Not. Wenn man der ist nur so, weil er in Not ist. Das weiß der selber natürlich nicht. Aber das macht einen Shift möglich, dass ich von diesem Stinkstiefel-Bild in ein, ach, der arme Mensch, denken kann. Oder der braucht wahrscheinlich ganz viel Wertschätzung oder ganz viel gesehen werden oder ich weiß es nicht. Also das macht, es ist so ein kleiner Geheimtipp, ganz sicher zu wissen, je doller sich da einer aufführt, desto größer ist die Not im Inneren.
Was mache ich denn aber zum Beispiel, wenn es jetzt nochmal bei Kindern ist, je nach Alter können Kinder das ja auch gar nicht sagen, was sie gerade wollen. Und dann muss ich versuchen zu interpretieren. Ja.
Wohlwollend. Ich sage immer wohlwollend raten, da hat mir jemand gesagt, raten klingt dann so nach beraten. Nein, vermuten, wohlwollend vermuten. Die Kinder haben keine Ahnung, welche Bedürfnisse sie antreiben. Aber wir sind nie falsch, wenn wir ein Bedürfnis raten, weil Bedürfnisse grundsätzlich dem Leben dienen. Wenn ich vermute, brauchst du mehr Ruhe, dann kann das nicht stimmen. Dann sagt das, nee, das ist es nicht. Aber es passiert nichts zwischen uns. Ich habe dann falsch geraten. Mhm. Und dann sagt das vielleicht, nee, ich will selber bestimmen oder so. Weil ja ganz häufig bei kleinen Kindern, die noch nicht viel sagen können, ist Selbstbestimmung ein fast immer Supertreffer. Mhm. Möchtest du selber bestimmen, was du anziehst oder so? Mhm. Und ganz oft geht es auch um Schutz und Nähe und gehört werden. Wohlwollend raten und unterstellen, dass das Kind einen guten lebensdienlichen Grund hat für seine Schwierigkeit, seine Grätzigkeit.
Ja, sehr gut. Also es gefällt mir, diese Philosophie gefällt mir sehr. Natürlich gibt es viele Bücher dazu, die man nachlesen kann und mit Sicherheit gibt es da auch Strukturen. Sie bieten ja aber auch Kurse an und Beratungen. Mhm. Wie kann man sie finden, wenn man möchte?
Also wir sind, wir arbeiten zusammen im Netzwerk Rhein-Ruhr, GfK-Netzwerk Rhein-Ruhr und da würden Sie uns finden und auch die E-Mail-Adresse, darüber sind wir erreichbar.
Und gibt es auch zum Beispiel Beratungen für Kitas oder für Lehrer zum Beispiel auch oder hauptsächlich für Eltern?
Es gibt sicherlich beides, ja. Und wir speziell jetzt, also Karin, du machst ja auch...
Ich habe schon in zwei Kitas auch die gewaltfreie Kommunikation eingeführt in mehreren Sitzungen. Mhm. Und mit Eltern mache ich regelmäßig Beratungen, inzwischen online. Mhm. Das geht über einen anderen Kanal, über Family Lab, da bin ich auch verwurzelt. Und die haben eine gute Struktur, die suchen wir in der GfK noch, findbar zu werden. Mhm. Da geht es über Postleitzahlen. Mhm. Und da kann man gucken, wie man jemanden in der Nähe vielleicht findet. Ja, wir...
Da schellt es bei mir an der Tür, aber das ignorieren wir jetzt.
Wir haben, also ich habe mehrere Gruppen, die schon fest bestehen. Ruth hat auch eine Gruppe inzwischen. Ja, ne? Und die Schwierigkeit ist, wenn viele neue kommen, ist es eine Frage der Kapazität, wie man das bedient.
Genau. Mich würde aber also noch, ich habe noch vielleicht so nebenberuflich eben auch Angebote in der Richtung gemacht und hauptberuflich ja im Krankenhaus mit Menschen gearbeitet und das da angewendet. Und jetzt aktuell, falls es da eben Interesse geben würde, über unsere Netzwerkseite, da sind auch zwei Angebote, die wir jetzt aktuell machen. Ganz nah jetzt am 3. Oktober machen wir beide eine Einführung in Werden, die, wo es auch hauptsächlich um die Anwendung dieser vier Schritte geht. Und dann gibt es noch einen zweiten Workshop, da haben wir einen Trainer aus Holland eingeladen. Das ist sicherlich dann eher interessant für Menschen, die schon mehr GfK-Erfahrung haben, weil das auch vielleicht dann nochmal etwas mehr in die Tiefe geht. Genau. Und ansonsten können Interessierte sich auch über die Dachseite informieren. Also das Dach ist ein Dachverband eben für alle Menschen in Deutschland, die GfK anbieten. Und da findet man eine Fülle von Angeboten, Seminaren, auch viel für Eltern und Kinder.
Ich sehe gerade, ich will einmal kurz,
auch,
ne? Das kann einmal kurz reingrätschen. www.gewaltfrei-rheinruhr.de, das wäre auf jeden Fall auch.
Das ist unsere Seite.
Etwas, was man danach googeln könnte. Was mich noch aber zum Schluss interessieren würde, Ihre persönliche Motivation. Jetzt haben Sie wahrscheinlich Ihre Kinder anders, mit Ihren Kindern anders kommuniziert. Wie sind Sie auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen? Und was ist für Sie persönlich jeweils der größte Gewinn?
Also gestoßen bin ich eigentlich auf dem Umweg über Family Lab, Jesper Juhl. Da war ich dann schon im Kindergarten unterwegs und hat mich eine Kindergartenleiterin darauf angesprochen, ob ich denn auch die gewaltfreie Kommunikation kenne, die würde doch gut passen. Und das habe ich dann ernst genommen. Und beides zusammen ist für mich eine wunderbare Verknüpfung. Und ich sage mal so, das ist die Erfüllung meines nachberuflichen Lebens geworden, mich um diese Dinge zu kümmern. Das ist so bereichernd und so... das baut die Welt für mich neu und gut zusammen und erklärt mir, wie ich, nicht, dass ich es immer kann, aber wie ich vorgehen kann, soll, damit es freundlicher, geschmeidiger, vertrauensvoller um mich herum ist. Und das erlebe ich auch. Also es ist einfach ein lebensbegleitendes Programm.
Wie ist es bei Ihnen?
Ja, also für mich ist das ähnlich. Ich habe 2006 eine Radiosendung gehört, Lebenszeichen hieß die. Und die kann man bestimmt auch sogar noch nachhören. Und die hieß, wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Ich glaube, ich habe geweint beim Hören, weil so das Bedürfnis gehört zu werden, so gehört zu werden, wie ich das gemeint habe. Also wie oft kommt etwas anders an und dann gehen wir mit der Interpretation weiter. Ne? Das war also so ein Schlüssel für mich. Und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne vertiefen und habe dann eben Seminare gemacht und bin seitdem am Ball. Und also für mich ist es eben auch die vielfältige Erfahrung in allen Lebensbereichen. Das ist auch für mich so das Kostbarste an der GfK. Es gibt ja viele tolle Systeme auch. Ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet, wo eben es spezielle Anwendungsmöglichkeiten gibt, die jetzt für Patienten geeignet sind. Und das ist eben etwas, das ist einfach für Menschen. Und egal in welchem Kontext, ob es die Familie ist, mit dem Partner, im Freundeskreis, im Berufsleben, auf der Straße, ja, wenn einer sich vorfuscht, ne, in der Schlange und ja, wie reagiere ich dann da drauf und so weiter.
Du Arsch!
Ja? Ja, und wenn man dann sagt, ui, Sie haben es aber eilig, ich hoffe für was Schönes oder so.
Ja, das ist aber charmant, ja.
So, es ist einfach wunderbar. Ja?
Vielleicht fühlt er sich dann auch ertappt, so ein bisschen. Dann,
ja, ne? Auch, ja, vielleicht nicht ertappt. Auch. Genau. Mm. Und ich denke, es ist auch so, wir haben ja auch von den vier Schritten gesprochen. Und es ist nicht damit getan, dass wir die vier Schritte lernen, wie man jetzt ein Rezept hat und dann mache ich das und dann klappt das schon. Sondern für mich ist es auch wirklich so, es ist eine Haltung dem Leben gegenüber, den anderen Menschen gegenüber. Und die ist, da arbeite ich mein ganzes Leben dran. Und es ist nicht so wie, also ich sag mal, ich vergleiche das gerne, wenn ein Musiker ein Instrument spielt, ja, und der möchte wirklich sich richtig ausdrücken können, so wie es ihm, für ihn toll ist, dann ist er darauf angewiesen, egal wie viel er gelernt hat, wie viel er studiert hat und so weiter, dass der im Übungsprozess bleibt. Dass der immer wieder seine Tonleitern und was weiß ich, was der machen muss, dass er das macht. Und so ähnlich ist das für mich auch. Also wie spreche ich? Und wie spreche ich eben mit Worten, aber wie spreche ich auch mit meinem Körper? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Mhm. Also wie hab ich eigentlich gelernt oder kann ich wahrnehmen, was in mir alles passiert? Gefühle und so weiter. Wo spüre ich die eigentlich? Mhm. Und so zu realisieren, wir sind ja zu mindestens 80% nonverbal. Ist unsere Kommunikation, ja, und der kleinste Rest ist Sprache und wie viel Zeit verbringen wir mit Sprache, das zu lernen, und trotzdem geht da so viel in so eine Enge hinein, und dass der Aspekt eben auch dazu kommt, das ist auch noch was mir sehr wichtig ist.
Aber da ist es ja zum Beispiel auch so, es gibt ja Menschen, die haben von Natur aus eine große Mimik, da weiß man immer, dem geht's gerade gut oder nicht. Aber es gibt ja auch Menschen, die kann man gar nicht lesen. Die haben ja ein Pokerface immer. Also das ist dann auch manchmal wahrscheinlich schwierig, da zu wissen, weil der sich nicht öffnet. Es fällt mir manchmal auf. Oder zum Beispiel im Kontext mit Menschen, die taubstumm sind. Sie müssen ja unbedingt die Mimik lesen. Und also Buchstaben auch oder Worte, aber vor allem auch Mimik. Das ist ja, wenn sich Menschen taubstumm sind, unterhalten, das ist ja ein Feuerwerk von Mimik. Man sieht ja alles, was sie da erzählen. Mhm. Und wenn da jemand das nicht könnte, dann wäre er ja komplett verloren, weil diese Art zu lesen ging ja da ja dann gar nicht. Das heißt, das gehört also auch dazu. Ein großer Teil der gewaltfreien Kommunikation ist nonverbal, ja? Mhm. Haben Sie auch ein Beispiel?
Ja, also was heißt, es ist schon wichtig, dass ich eben, wenn ich jetzt zum Beispiel vermute, wie geht's dir? Ja, mhm. Die Kernfrage ist ja nicht, du bist falsch, sondern was fühlst du und was brauchst du? Mhm. Und wenn ich da Vermutungen anstelle, da muss ich ja auf Signale reagieren können. Das heißt, ich muss auch ein Stück deuten, vielleicht. Mhm. Ne? Wie ist das jetzt mimisch, wenn jemand das Gesicht verzieht? Mhm. Ne? Und ich frage dann, gefällt dir das nicht? Ich hatte gerade den Eindruck. Und dann aber fragen und nicht sagen, Masse nicht, oder?
Gefällt dir ja, schon wieder nicht. Ne? Ne?
Genau. Und dann wupp, ist das Urteil schon wieder da. Mhm. Ja? Das heißt, Das ist auch ein besonderes Feld sozusagen. Es gibt, es ist wie ein bisschen wie Vokabeln lernen, ne? Wenn ich überhaupt mal ausdrücken möchte, was es alles für Gefühle gibt.
Auf jeden
und,
Fall.
Ja, und zu jedem Gefühl gehört auch eine Reaktion im Körper. Mhm. Und das wird ganz oft ein bisschen vernachlässigt. Aber wir brauchen diese Körperreaktion, damit wir da den Schlüssel das übersetzen können, sozusagen.
Ne? Und das ist, hat ja auch dann wieder etwas mit Achtsamkeit zu tun, auch selber erstmal zu erfühlen, wie geht es mir gerade, warum geht es mir so und was ist das Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis und wie äußert es sich das, wird ja auch nochmal ein Bedürfnis in ein Gefühl übersetzt, ne?
Also eigentlich geht es umgekehrt. Wir spüren erstmal was.
Ja.
Unbehagen oder Freude.
Ja.
Mir geht es schlecht oder mir geht es gut. Und dann hilft uns die Begrifflichkeit, also wir ahnen ja gar nicht, wie viele Wörter es für Gefühle gibt. Das geht auch vielen Erwachsenen so, die oft die Wörter gar nicht parat haben, die man finden kann für Befindlichkeiten. Mhm. Und in der gewaltfreien Kommunikation wird geschlossen von den Gefühlen, die im Körper sich manifestieren, auf nicht manifestierbare Bedürfnisse. Bedürfnisse sind was nichts. Die Gefühle kann man noch festmachen im Körper, aber die Bedürfnisse nicht. Aber sie existieren. Die kann man nicht wegdiskutieren. Und man schließt von den vorhandenen Gefühlen auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse. Und deswegen ist es eine gute Idee, die Gefühlssprache in der Familie auch zu kultivieren. Auch mit Hilfe von einer Bedürfnisliste zu gucken, was für Gefühle gibt es denn überhaupt? Und mit den Kindern auch diese Sprache zu üben. Also Gefühlswörter kennenzulernen. Ich fühle mich jetzt heute grantig und irgendwie so grätzig oder trotzig oder so. Und um dann, das ist aber immer nur das Sprungbrett zu den Bedürfnissen. Wenn ich Gefühle identifiziert habe, versuche ich rückzuschließen auf Bedürfnisse, die dahinter liegen, die dazu führen, dass ich diese Gefühle habe. Das ist der Weg. Und da kann man nichts falsch machen. Außer man kann keine Gefühlswörter nehmen. Ich fühle mich bedroht, ich fühle mich angegriffen, sind keine Gefühle, sondern das sind Urteile. Sondern wie fühle ich mich, wenn ich mich angegriffen fühle, dann bin ich ängstlich, dann bin ich verunsichert, dann bin ich hilflos. Ja, also da gibt es noch so ein paar Stellschrauben, die man lernen kann. Grundsätzlich eine Ermutigung, auch mit den Kindern zusammen einen Gefühlswortschatz zu entwickeln, damit Kinder sich selber besser kennenlernen. Sie sind dann kompetenter mit sich selbst.
Und mit der emotionalen Intelligenz auch. Also ich nehme mit aus diesem Gespräch, und wir könnten es noch, ich habe hier Listen liegen schon parallel aufgebaut, worüber wir noch alles sprechen könnten, aber ich nehme jetzt fürs Erste mit. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet ein Verhältnis mit Menschen auf Augenhöhe. Ich übersehe jemanden nicht, sondern ich sehe ihn, ich nehme ihn wahr und versuche eigentlich immer in der Situation, diese Bedürfnisse einmal anzuerkennen, im besten Fall natürlich eine Lösung zu finden, aber das ist gar nicht so das Ziel, sondern das Ziel ist eher, die Bedürfnisse wahrzunehmen. Und wenn man auf dieser Ebene ist, wenn man es schafft und der andere auch merkt, nehmen wir mal an, der jetzt überholt hat beim Auto oder keine Ahnung, oder der sich in der Kasse, an der Kasse vorgeschlichen hat, vorgedrängelt hat, dass das eine Wirkung hat, wenn ich dieses Bedürfnis des anderen, aber auch meins wahrnehme. Und dass das etwas macht mit Menschen und dass diese Konsequenz eigentlich immer eine schöne ist. Ja. Verständnis füreinander. Mhm. Was könnte man noch sagen? Ein respektvolles Miteinander. Ja, und auf jeden Fall ein grundsätzlich positives Miteinander.
Ist und auch mit mir selbst.
Mit also, mir selbst.
Ja, Sie haben gesagt, im Kontakt und wenn ich den anderen und so weiter. Und das ist ja ganz wichtig. Mhm. Ja, und gleichzeitig, es ist total notwendig, dass genau das Gleiche im Kontakt mit mir selber ist. Mhm. Sehe ich mich? Sehe ich meine Bedürfnisse? Mhm. Und dann entsteht ein Verständnis zu meinen Gefühlen, zu meinen Bedürfnissen. Und das kann ich ja wieder artikulieren. Das kann ich wieder in Sprache bringen. Mhm. Und das sorgt für Verständnis und Nähe und Verbindung. Das Wichtigste ist, dass wir Menschen in Verbindung bleiben.
Auch mit uns selbst. Ja. Und ich glaube, dass die Bedürfnisse gerade bei Müttern oder frisch gebackenen Müttern oder Müttern wahrscheinlich generell oft nicht gesehen werden, die eigenen Bedürfnisse. Weil so viele andere Bedürfnisse da sind, die vielleicht gerade wichtiger erscheinen oder über die eigenen Bedürfnisse gestellt werden.
Und das laugt aus und macht auch krank und unglücklich. Mhm. Und es geht, ich würde es noch gerne noch mal ganz präzise benennen, um die über eine empathische Haltung. Empathisch heißt Gefühle und Bedürfnisse versuchen zu erforschen. Über eine empathische Haltung in gutem Kontakt mit sich selbst zu sein. Ich spüre mich dann und damit bin ich mit mir wieder verbunden. Und ich kann bestenfalls verhelfen, einem Kind dazu verhelfen, dass es sich auch besser spürt, dass es sich besser weiß, was in ihm los ist. Und dann geht es uns besser.
Und wenn man das wahrscheinlich einmal inne hat, so wie Sie, dann merkt man, wie viele Verstöße eigentlich passieren. Oder zum Beispiel, ich denke jetzt an eine Situation, wo das wahrscheinlich gar nicht oft bewusst nicht angewandt wird, aber in jetzt so Chef-Angestellten-Verhältnissen oder so, wo Macht wichtig ist oder auch natürlich verbal wie und Körpersprache kommuniziert wird. Sehr interessant. Vielen Dank. Wir haben ein langes Gespräch heute geführt, aber es ist auch ein tolles Thema, wo wir noch viel, viel mehr erzählen könnten. Aber man kann sie beide finden online. Es gibt Bücher dazu und es ist, glaube ich, eine wertvolle Sache, wenn man das in sein Leben implementiert. Vor allem auch für sich selbst. Und das hätte ich heute am Anfang des Gesprächs gar nicht gedacht. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass es für ein besseres Verhältnis mit sich selber sorgt.
Ja, schön.
Vielen Dank.
Wie das angekommen ist. Unsere Mission erfüllt.
Ganz toll. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank und vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ja schon die Links hier gehört, wo man meine Gesprächspartnerin heute finden kann. Es steht aber noch, wird aber noch Informationen dazu geben auf Instagram. Also vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Themenvorschläge habt, bitte immer her damit und niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Danke, bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.